Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich. Zunächst einmal danke ich ganz, ganz herzlich für die bislang eingelangten E-Mails zum gestrigen Podcast. Man hat mir hier aus Deutschland versichert, dass die Situation dort offenkundig eine andere ist. Die Moscheen dort scheinen, die islamischen Gemeinden scheinen frei von großen Einflüssen aus der Türkei zu sein. Und ich habe auch eine sehr, sehr nette E-Mail gekriegt, wo wirklich geschildert wurde, wie hier also ein sehr intensiver Zusammenarbeit, Begegnungen passieren, wo man wirklich auch miteinander redet. Das ist genau das, was ich eigentlich hören wollte. Also in Wirklichkeit ist es in dem gestrigen Podcast eigentlich genau darum gegangen. Ich habe mich sehr bemüht, hier einfach das neutral zu berichten, um die Gelegenheit zu geben, andere Berichte zu hören. Es scheint, und darum ist es in Wirklichkeit gegangen, in Österreich eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation zu herrschen, dass sozusagen der öffentliche Islam, das heißt also jener, der von der Republik Österreich als Ansprechpartner gesehen wird, eine meines Erachtens viel, viel zu enge Verquickung mit einem anderen Staat hat. Das ist der Punkt. Es ist überhaupt nicht darum gegangen, um jetzt Islam und Christentum. Die Frage war einfach die nach der österreichischen Innenpolitik, wieso um alles in der Welt man hier nicht die österreichischen Moslems dahingehend fördert, einen österreichischen Islam zu gründen oder so halt zu entwickeln, besser gesagt, sondern in solch extremer Weise eine Verbindung mit der Türkei aufbaut. Das ist eine politische Frage, keine religiöse. Soweit zu den E-Mails. Nun zum heutigen Thema. Ich weiß, ich habe sehr viele Zuhörer aus Deutschland. Es kann sein, dass Sie nicht wissen, wer der Franz Fuchs war. Gestern, und deswegen komme ich auch drauf, war der ganze Abend im zweiten österreichischen Fernsehprogramm dem Franz Fuchs gewidmet, aufgrund der Tatsache sozusagen des 10-jährigen Jahrestags der ersten Briefbombenanschläge. Für Deutsche ganz kurz zusammengefasst, in Österreich sind 4 Jahre lang immer wieder Briefbomben explodiert. Es hat dann immer wieder größere Pausen in diesen Anschlägen drinnen gegeben. Nach diesen 4 Jahren und einigen völlig falschen Verhaftungen und Spuren und Spekulationen wurde dann ein Mann namens Franz Fuchs aus Südösterreich verhaftet, der im Rahmen dieser 4 Jahre immerhin 4 Personen mit seinen Bomben getötet hatte und eine größere Anzahl an Personen mehr oder minder schwer verletzt hat. Ganz, ganz berühmt sozusagen der Wiener Bürgermeister, der die Finger der einen Hand vollkommen verloren hat und ganz knapp am Sterben dran war. Das war eine nicht lustige Zeit. Man hat damals also alles, was irgendwie gefährdet war, also gewarnt, alles, was mit Ausländern zu tun hatte, alles, was mit Ausländerintegration zu tun hatte, aber auch Pfarrämter haben also Warnungen bekommen von der Staatspolizei, hier sehr aufzupassen. Nun, gestern war zuerst eine Spielfilmdokumentation oder wie man das jetzt genau nennt und dann eine Diskussion. Und da möchte ich Ihnen einfach 2 Dinge daraus erzählen, die nämlich weit über den Fall des Franz Fuchs hinaus interessant sind. Die erste Aussage ist die des ihn damals beurteilenden Gerichtspsychiaters, der ein sehr enges Verhältnis zu ihm aufgebaut hat und den Mann also offenkundig wirklich sehr gut kennengelernt hat. Der hat damals gesagt, hat gestern gesagt, der Franz Fuchs war ein in vielen, vielen Dingen hochbegabter Mensch. Der Franz Fuchs hätte, wenn nur 1-2 Dinge anders gelaufen wären in seinem Leben, nicht die traurige Berühmtheit des Briefbombenattentäters erreicht, sondern wäre vielleicht ein weiterer österreichischer Nobelpreisträger gewesen. Er war technisch unglaublich begabt, mathematisch ein Genie, ein ganz, ganz, ganz gescheiter Mann, der einen einzigen vollkommenen Defekt in sich hatte, und das war der soziale Defekt. Ein Journalist in dieser Runde hat es überspitzt so ausgedrückt, der Franz Fuchs ist mit über 40 nach Hause gekommen, hat von seiner Mama das Schnitzerl vorgesetzt bekommen, hat sich bedankt, ist in sein Zimmer gegangen und hat dort eine Bombe gebastelt. Ein sozial vollkommen gescheiterter Mensch, der einfach in immer größeren Wahnhaftigkeiten verfallen, sich selbst verfolgt gesehen hat, Österreich verfolgt gesehen hat und so den Eindruck hatte, er muss sich wehren. Er muss sich wehren, sonst bricht ja alles zusammen und er ist sozusagen so irgendwie die letzte Bastion der Anständigkeit und des ordentlichen Lebens. Das Zweite, was ich Ihnen erzählen will, und das ist eigentlich das Entscheidende, Sie nehmen sie vielleicht schon im Titel, war der zumindest in Österreich sehr, sehr bekannte Kriminalpsychologe, der Dr. Peter Müller. Der war damals an der Ergreifung von Franz Fuchs beteiligt und auch an der Ergreifung aller möglichen Serientäter und psychisch abnormen Täter, vor allem Sexualattentätern im ganzen europäischen Raum immer wieder sehr, sehr intensiv daran beteiligt, war, soweit ich weiß, überhaupt der erste Europäer, der an der amerikanischen FBI-Akademie die Profiler-Ausbildung gemacht hat. Und das ganz Spannende ist, der Dr. Peter Müller weist immer auf einen ganz speziellen Punkt hin. Ich kenne ein paar Veröffentlichungen von ihm. Er weist darauf hin, aus seiner Arbeit als Profiler heraus, wie viele Entscheidungen geschehen müssen, damit ein Verbrechen geschieht. Der Dr. Peter Müller hat gestern zitiert, dass nur einen Drohbrief abzuschicken sage und schreibe 57 Entscheidungen braucht. Anscheinend funktioniert Profiling so, dass also die Entscheidungen des Täters unglaublich genau nachvollzogen werden, um auf dieser Basis dann auf ihn zurückschließen zu können. Aber stellen Sie sich das vor, einen ganz normalen Drohbrief abzuschicken, braucht 57 Entscheidungen. Eine Bombe zu basteln, das sind bereits hunderte von Entscheidungen. Und so weiter und so fort. Das heißt, das unglaublich Spannende an den Aussagen dieses Kriminalpsychologen besteht darin, dass es eigentlich unglaublich einfach wäre, kein Verbrechen zu begehen. Das ist ganz, ganz einfach. Also für einen ganz normalen Drohbrief braucht man nur eine von 57 Entscheidungen anders zu fällen oder besser gesagt nicht zu fällen. Und es entsteht schon kein Drohbrief, respektive er wird nicht abgeschickt. Überlegen Sie sich das mal, was das eigentlich bedeutet. In der Tat ist unser Bild davon, dass es einige ganz wenige Entscheidungen im menschlichen Leben gäbe, die dann das restliche Leben prägen, völlig falsch. In der Tat treffen wir pausenlos Entscheidungen. In der Tat ist es sehr viel einfacher, keine bösen Entscheidungen zu fällen oder besser gesagt zu keinen bösen Handlungen zu kommen, weil man dafür einfach so viele Entscheidungen fällen muss und wenn nur eine einzige nicht getroffen wird, dann kommt die böse Tat nicht zustande. Mir ist es so unglaublich wichtig, wissen Sie, manchmal, nicht nur manchmal, sondern sehr oft, habe ich Kontakt zu Menschen, es sind teilweise auch ihre E-Mails, die mir sagen, also ich bin da und da auf einen falschen Pfad gefallen oder in einen falschen Weg hineingeschlittert und so weiter und so fort. Und das waren so Lebenswenden. Das ist das Bild, das wir normalerweise haben. Ich möchte heute so gerne ein anderes Bild malen, vor Ihren Augen entstehen lassen, dass in der Tat wir pausenlos Entscheidungen treffen, Hunderte, Tausende pro Tag. Und ich kann immer, immer meinem Lebensweg eine andere Richtung geben. Ich kann, was weiß ich, mit einem Nachbarn streiten, und wenn ich dem auf der Straße begegne oder von mir aus im Hausflur begegne, dann kann ich mich jedes Mal neu entscheiden, den freundlich zu grüßen. Ich habe in einem ganzen Tag wahrscheinlich tausendfach die Möglichkeit, meinem Leben eine andere Wendung zu geben. Ich habe ständig die Möglichkeit, durch Entscheidungen einen eingeschlagenen Weg aufzuhören zu gehen. Es ist etwas wirklich absolut Großartiges, was uns der liebe Gott da hinein in die Welt gibt, denn das bedeutet in Wirklichkeit freier Wille. Freier Wille ist die Tatsache, dass uns die Entscheidung dauernd, die Entscheidungsmöglichkeit, ich bitte um Verzeihung, ständig gegeben wird. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht sind Sie jemand, der gerade sagt, Scheiße, damals habe ich eine falsche Entscheidung getroffen und seitdem geht mein Leben in eine Richtung und das ist schlecht und furchtbar und was soll ich denn nur tun? Denn diese eine Entscheidung kann ich ja nicht wieder aufheben. Das brauchen Sie nicht. Sie brauchen nur die nächste dieser vielen, vielen, vielen kleinen Entscheidungen ein bisschen anders fällen und schon wird sich Ihr Leben in eine andere Richtung bewegen. Ist es nicht wunderbar, wie viel Freiheit, wie viel Herrschaft über unser eigenes Leben uns der liebe Gott gibt? Einen wunderschönen Abend wünsche ich Ihnen.